Wir werden durch den Predigtext des heutigen Sonntags im Geist mitgenommen in die himmlische Herrlichkeit. Johannes, der Apostel, der verbannt war auf die Insel Patmos, bekam die Offenbarung Jesu Christi und war entzückt bis in den Himmel und sah Jesus auf dem Thron in seiner ganzen Herrlichkeit. Und er verspürte, dass wir, die wir zu diesem Gott gehören, heilig sein müssen. Heilig dem Herrn, um überhaupt in seiner Gegenwart leben zu können. Hier durch seinen Geist und dann dort vor seiner sichtbaren Herrlichkeit. In Offenbarung 1, Abvers 9, wird es so beschrieben. Ich lese aus dem unrevidierten Text der Lutherbibel diesen Abschnitt. Ich, Johannes, der auch euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal ist und am Reich und an der Geduld Jesu Christi, war auf der Insel, die da heißt Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses Jesu Christi. Ich war im Geist an des Herrn Tag und hörte hinter mir eine große Stimme wie einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es zu den Gemeinden in Asien. Gen Ephesus, gen Smyrna, gen Pergamus, gen Thyatira, gen Sardes, gen Philadelphia und gen Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich wandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der war eines Menschen Sohne gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und begürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich wie Messing, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die helle Sonne. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Soweit Gottes Wort. Beim Lesen verspüren wir, wie heilig der lebendige Gott ist. Johannes, der wunderbare Apostel, der an der Brust Jesu lag, auch beim Abendmahl, der innig vertraute, sank nieder, als er diese Herrlichkeit und Heiligkeit Jesu verspürte. Als er den Glanz sah, der bei Gott ist, unvergleichlich mit irgendetwas hier in dieser Welt. Ein Glanz, mit dem auch wir durchleuchtet werden dürfen und sollen, durch die Gabe des Heiligen Geistes. Der große Prediger Spurgeon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat es mal so angesprochen: Wer in diese Gegenwart des lebendigen Gottes kommen will, muss verändert werden, muss erneuert werden. Er schrieb, dass es ja eine große Veränderung in uns gewirkt werden muss, das geben ja selbst unbekehrte Menschen zu. Da die Gedanken, welche die Heilige Schrift vom Himmel gibt, für die unbekehrten Menschen stets abstoßend, nie anziehend ist. Als Mohammed die Welt glauben machte, dass er der Prophet Gottes sei, wollte er einen Himmel beschreiben, der aber weit entfernt ist von der Beschreibung des wahren Himmels. Ein geistlicher und heiliger Himmel konnte es in seiner Beschreibung nicht sein. Es war ein Himmel von ungezügelter Sinnlichkeit, wo man auf endlose Jahre hinaus allen Leidenschaften ohne Einschränkung frönen konnte. Einen solchen Himmel möchten sündige Menschen haben. Und darum versprach ihnen Mohammed einen solchen. Im Allgemeinen rümpfen ja die Menschen die Nasen, wenn sie mit einigem Verständnis vom Himmel der Schrift etwas lesen und fragen sich dann verächtlich, was man dort machen soll. Wer wollte denn ewig Psalmen singen? Diese Herrlichkeit kann ja keiner ertragen. Wer könnte denn immerfort mit den Heiligen dasitzen wollen und über die mächtigen Taten des Herrn und über die Majestät seines Reiches reden? Es ist klar, schreibt Spurgeon, dass solche Leute nicht in den Himmel kommen können. Sie haben weder den Charakter noch die Fähigkeit, in seine Genüsse eingehen zu können. Sie müssten nämlich erneuert werden. Und diese Erneuerung im Leben der Kinder Gottes ist ein fortwährender Prozess, der stattfinden muss, damit die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr einzieht und die Freude auf diese Begegnung mit dem lebendigen Gott groß wird. Ein anderes Beispiel nannte dieser große Prediger, er hat es einfach mal fiktiv in den Raum gestellt, wie es denn wäre, wenn ein nicht unveränderter, ein nicht wiedergeborener in den Himmel wollte, wie das denn aussieht. Es ist ein Fall, der eigentlich unmöglich ist anzunehmen, dass ein Mensch ohne Herzensveränderung in den Himmel überhaupt eintreten dürfe. Er würde durch die Tore eingehen, er würde Gesang hören, er würde stutzen. Es ist das Lob nämlich seines Feindes, das er hört. Er sieht einen Thron und auf demselben einen sitzen, der sehr herrlich ist. Aber es ist sein Feind. Er wandelt auf den Straßen von lauterem Golde dahin, aber diese Straßen gehören seinem Feinde. Er sieht Engelscharen, aber diese Heere sind die Diener seines Feindes. Er befindet sich in dem Hause seines Feindes, merkt er, denn er ist ja gar nicht umgewandelt, er gehört nicht zu ihm. Denn er steht mit Gott in Wahrheit in Feindschaft. Er kann in den Gesang nicht einstimmen, denn er kennt die Melodie gar nicht, die dort gesungen wird. Er würde still werden und regungslos dastehen, wenn Christus ihn anredete mit einer Stimme, die lauter ist denn gewaltiger Donner, die da sagen würde, was willst du hier? Wie bist du hier hereingekommen zum Hochzeitsfest? Feinde im Hause der Kinder? Feinde im Himmel? Hinweg, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Und wenn der Unwiedergeborene wirklich in den Himmel so kommen könnte, würde er furchtbar unglücklich sein. Er würde darum bitten, wieder fliehen zu dürfen und einen Platz in der Hölle einnehmen zu dürfen. Wenn keine Veränderung seines Lebens stattfindet, kann er die Herrlichkeit Gottes nicht ertragen. Sie ist so gewaltig, dass selbst die, die Veränderung erfahren haben, niederfallen müssen, anbeten. So wie Johannes, er fiel nieder wie ein Toter, als er diese Herrlichkeit sah. Und liebe Geschwister, ganz neu müssen wir verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Gott ist nicht ein Menschenkumpel, mit dem wir handeln und reden können, wie untereinander wir das tun. Er ist der Heilige und der ewige Gott. Sein Wort steht fest. Und nur allein dadurch, dass er seine Hand ausstreckte und auf Johannes legte und sagte, fürchte dich nicht, konnte Johannes wieder aufstehen. Ich, sagt der Herr Jesus, bin das A und das O. Ich bin alles, der Erste und der Letzte. Ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Niemand anders. Das ist so wichtig, dass Christen auch in dieser Zeit, und wir nennen sie ja auch Endzeit, das für sich ganz neu erkennen, welchem Herrn sie angehören. Und die, die diesem Herrn noch nicht angehören, dass sie sich durchs Herz dringen lassen, unbedingt zu diesem Herrn kommen zu wollen, Umkehr zu halten, die Wiedergeburt erleben, Veränderung ihres Lebens erfahren, so dass sie auch Platz finden beim himmlischen Hochzeitsmahl. Er, Jesus Christus, ist nicht nur der Bestimmende dort auf dem Thron im Himmel, sondern auch auf Erden in den Seinen, in der Gemeinde. Er ist das A und das O. Er hat das Sagen in deinem und in meinem Leben. Nur um ihn allein ging es. Johannes in unserem Text verrät uns aber auch etwas, was uns vielleicht als natürlicher Mensch unangenehm ist. Er sagt, ich bin euer Mitgenosse. An ganz unangenehmen Dingen, nämlich an der Trübsal und an der Bedrängnis. Er gibt Zeugnis davon, dass Kinder Gottes ohne Trübsal zu erleiden nicht durch diese Welt gehen können. Sie werden belastet werden. Die erste Belastung ist die Umwandlung, wo sich alles gegen wehrt. Ich will doch bleiben, wie ich bin. Ich will keine andere Kreatur werden. Das Fleisch arbeitet gegen den Geist. Eine große persönliche Trübsal, die sich dort aufmacht. Jesus ist plötzlich der Bestimmende. Er sagt, was dran ist. Er richtet sich nicht mehr nach meinen Wünschen, sondern sagt, jetzt machst du das, was ich dir sage. Trübsal des Fleisches. Aber auch Trübsal mitten in der Welt, die diesen herrlichen Gott bekennen, als wahrhaftig, als existent. Er ist da. Und er ist derjenige, der den Himmel öffnet für die einen, die an ihn glauben, aber auch den Himmel verschließt für die anderen, die nicht an ihn glauben. Darum schrieben die Apostel auch in ihren Briefen immer wieder davon, dass wir auch durch Leiden, durch Trübsal in die Herrlichkeit gehen müssen in dieser Zeit. Und an die Philipper schrieb der Apostel Paulus, euch ist es nicht nur gegeben, an Jesus zu glauben, das ist das Wunderbare, das Herrliche, aber auch um seinetwillen zu leiden. Das Leiden in dieser Welt ist eine Begleiterscheinung des Glaubens an Jesus Christus. Und auch zu den Jüngern hat der Herr selber schon gesagt in Johannes 15, dass sie sich keineswegs wundern sollen, wenn sie leiden werden in dieser Welt, weil sie an den lebendigen Gott, an diesen heiligen und herrlichen Gott glauben. Er hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, den Sohn Gottes, werden sie euch auch verfolgen. Er hat nichts beschönigt. Die Trübsal gehört dazu, zu denen, die Jesus im Leben aufgenommen haben. Wenn sie aber, sagte Herr Jesus, mein Wort hören, hören sie auch das, was ich durch euch wirke. Das hören sie dann auch. Beides wird geschehen. Und dann sagt Johannes, ich bin aber auch euer Mitgenosse, nicht nur an der Trübsal, die ich mit erdulde wie ihr auch, sondern auch an der Freude. Der Mitgenosse an eurer Freude. Wir freuen uns über die Erlösung, die wir bekommen und geschenkt bekommen haben durch das Versöhnungsopfer Jesu, durch sein vergossenes Blut, gereinigt von den Sünden, Überwinder des Todes dürfen wir sein. Wir freuen uns. Darum schrieb der Apostel Paulus auch, freut euch in dem Herrn. Alle Wege, freut euch. Der Herr ist nahe, freut euch. Sorgt um nichts, freut euch. So sagt Johannes auf der Insel Patmos, ich bin euer Mitgenosse auch an der Freude. Die Freude gehört mit zu dem Leben der Kinder Gottes. Und die dritte Schnur von der dreifältigen Schnur, die Kinder Gottes begleitet, ist das Ausharren ich bin auch Mitgenosse an der Geduld Christi in euch. Das sind so drei Säulen, die er hier anspricht, die ein Christenleben durchziehen dürfen und sollen, damit das Leben gefestigt ist. Das Leiden nicht abschütteln wollen, um des Evangeliums willen, die Freude nicht verblassen lassen über die Erlösung, über die Errettung aus dem Tod zum ewigen Leben und die Geduld, das Warten können auf das Handeln Gottes. Der Herr Jesus sagte Matthäus 24 schon, wer beharrt bis ans Ende, seid geduldig, der wird selig. Oder auch in einem anderen Bibelbuch, Hebräer 10, Geduld braucht ihr, damit ihr den Willen Gottes tut. Ungeduldige Menschen können nie den Willen Gottes tun, weil sie immer vorpreschen oder stehen bleiben. Sie können nie Gleichschritt halten mit ihrem Heiland. Deswegen ist Geduld eine wichtige Säule im Leben der Gläubigen. Johannes beschrieb ja nun, dass er um des Evangeliums willen verbannt worden war vom römischen Kaiser. Man hoffte ja, das Evangelium mundtot zu machen. Aber Jesus Christus wacht über die Seinen. Und so wachte er auch über Johannes. Er hat ihn behalten für einen besonderen wichtigen Dienst, nämlich ihm zu zeigen, was künftig geschehen soll. Zu zeigen, welche Herrlichkeit auf die Kinder Gottes wartet. Um das mitzuteilen der Gemeinde und sie zu trösten und zu sagen, bitte bleibt am Herrn. Was euch erwartet, ist über alle menschlichen Erwartungen. Und er bekam diese Offenbarung und sah Jesus auf dem Thron in seiner unbeschreiblichen Herrlichkeit. Wir sollen in der Gewissheit bleiben, dass Jesus Gott ist und dass er der wahrhaftige Erlöser ist und dass er auch wiederkommen wird, um sein Reich aufzurichten. Er hat uns zuvor alles gesagt, was nötig ist, um ein gottseliges Leben zu führen. Und er wollte auch durch Johannes der Gemeinde noch mehr mitteilen. In der Endzeitrede Jesu hat er ja gesagt, was alles passieren wird. Er hat es nicht irgendjemand gesagt, sondern seinen Jüngern. Und er hat auf die Gefahren hingewiesen, auch in Lukas 21, dass es passieren kann, dass der Gläubige sich wieder dem natürlichen Leben überlässt. Essen, trinken, einfach ihr Leben. Passt auf, sagt der Herr Jesus, dass eure Herzen davon nicht wieder bestimmt werden und beschwert werden. Denn wenn das geschieht, dann werdet ihr innerlich abdriften von der Freude am Ewigen. Johannes war entzückt im Geist an den Tag des Herrn und hörte nun diese gewaltige Stimme des lebendigen Gottes. Diese Stimme, die laut, vernehmlich und wegweisend sprach, so wie es auch schon durch den Propheten Jesaja gesagt ist, ihr werdet die Stimme hören in eurem Herzen, die da ruft, dies ist der Weg, den geht, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Wie eine starke Posaune sprach der Herr, ich bin es, das A und das O. Ich bin der Erste und der Letzte, liebe Geschwister und Freunde. Wenn diese Aussage in unserem Herzen Widerhall findet, wenden wir uns an keinen anderen mehr als an diesen. Warum wollen wir denn das Stückwerk haben von den Mitmenschen? Sie sind nicht A und O. Wir wenden uns an den, der alle Dinge weiß, der alles regeln kann, der mein Leben völlig verändern kann. Er ist das A und das O. Er ist der Erste und der Letzte, ja, er will sagen, ich bin der Weg des Lebens. Du findest keinen anderen Weg des Lebens, der dich in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit Gottes einführt. Alle Gemeinden sollten den Maßstab Gottes neu zulassen. Deswegen sollte Johannes an die 7 Gemeinden, die Pate stehen in ihrem Leben und Wesen für alle Gemeinden auf Erden, schreiben, was er gesehen und gehört hat. Nicht nur um eine neue Nachricht zu geben, so wie es ja auch von den Athenern hieß, ja, die waren immer darauf aus, neue Dinge zu hören. Das war wichtig für sie. Es gibt auch viele Christen, die gehen von einer Konferenz zur anderen, die wollen nur neue Dinge hören, aber nicht das Leben verändern lassen. Dazu war diese Botschaft nicht gegeben, sondern zu sagen, schaut, ihr müsst diesen Maßstab des lebendigen Gottes zulassen. Ich lese uns mal ein wenig etwas von den 7 Gemeinden, die da Pate stehen, von ihrem Wesen her für alle Gemeinden auf Erden. Er sollte schreiben an die Gemeinde zu Ephesus. Ephesus war eine Luststadt, so heißt das auch übersetzt, Ephesus. Verlangen, Begierde war darin, und dieser Gemeinde wurde gesagt und wurde geschrieben, du hast die erste Liebe verlassen. Alles andere ist gut und schön, was du dort machst, aber die erste Liebe hast du verlassen, kehre um. Der Maßstab ist anders. Liebe deinen Herrn von ganzem Herzen. Smyrna, übersetzt Myrrhe, ist gepaart mit Verfolgung. Dort wurde das mutmachende Wort gesagt, ich bin das A und das O, der Anfang, das Ende. Sei treu bis an den Tod. Halte fest, auch wenn die Trübsal sehr groß wird. Wir dürfen festhalten, weil Jesus A und O ist. Pergamon, Hochburg, übersetzt, mitten in der Welt. In dieser Gemeinde war die Lehre Biliams vorhanden und die Nikolaiten hatten auch das Sagen. Was sind das für Leute? Die Lehre Biliams war, wenn man schon die Gläubigen nicht vom Glauben abbringen kann, dann vermischt sie doch einfach. Ja, da hat er den Ratschlag gegeben, den Midianitern, und macht euch mit den Juden eins. Heiratet untereinander, dann werden die Männer schon den Götzen der Midianiter dienen. Und das Volk wird geschwächt. Das war die Lehre Biliams. Und die Nikolaiten waren die, die sagen, ja, wir glauben an Gott, aber schließlich sind wir ja noch Menschen auf dieser Erde. Wir leben nach unseren Bedürfnissen. Fleischlich. Fleischliche Christen. Das sagt der Herr, das habt ihr unter euch, Pergamon, Hochburg mitten in der Welt, ihr müsst den Maßstab ändern. An die Gemeinde muss unbedingt geschrieben werden. Thyatira, übersetzt Zitadelle, da bedeutet es, dass diese Gemeinde in einen Raum des Götzendienstes wieder verfallen ist. Der Herr sagt, die Isabel darf da unter euch lehren. Hurerei zu treiben, geistliche Hurerei. Und das müsst ihr ändern. Die Briefe haben also einen ganz besonderen Grund, warum sie an die Gemeinden gesandt werden sollten und warum Johannes diesen Auftrag kriegte. Um diesen himmlischen Maßstab ganz neu in das Leben der Gläubigen zu senken. Dass sie ablassen von ihrem eigenen Tun. Man stelle sich das vor, eine christliche Gemeinde verfällt in Götzendienst. Passt denn das zusammen? Geht das überhaupt? Es geht eigentlich nicht. Und doch sind es Realitäten. Worauf verlassen sich manchmal auch heute Christen? Alle möglichen Quacksalber, bloß nicht auf den lebendigen Gott. Thyatira muss umkehren. Zu Sardes musste auch ein Brief geschrieben werden. Heißt ja ein Übriggebliebener. Übersetzt, viele in Sardes nannten sich Christen, aber der Herr sagt, die leben überhaupt nicht, die sind tot. Da gibt es aber einige übrig gebliebene, die haben ihre Kleider nicht wieder befleckt, die leben noch. Und die sollen das Leben der Herrlichkeit Gottes bezeugen, damit andere auch zum Leben sich erwecken lassen. Und schick auch einen Brief an Philadelphia. Dieser Gemeinde möchte der Herr Folgendes sagen, dass er sich freut über sie, denn sie heißt Bruderliebe. Da findet tatsächlich Bruderliebe statt. Da findet die Liebe Gottes unter den Gläubigen Raum. Schreib ihm das, dass mir das gefällt. Und schreibe hinzu, weil das so ist, weil sie durch die Liebe zueinander festhalten an meinem Wort, werde ich sie total bewahren vor allen Übergriffsversuchen des Satans auf ihr Leben. Vor der Versuchung, die über den ganzen Weltkreis geht, werde ich sie bewahren. Und denen gebe ich sogar eine offene Tür des Wortes, die niemand zuschließen kann. Schreib ihm diesen Brief. Aber dann kam auch der 7. Brief, den Johannes schreiben sollte. Es wurden ja die Namen alle aufgezählt, wo er Mitteilung machen sollte an Laodicea. Übersetzt heißt dies Volksrecht, ja, Demokratie vielleicht, Volksrecht. Da wollen alle mitreden, wenn es um heilige Dinge geht. Sie wollen sagen, was Gottesdienst ist. Und dann schreibe ihnen, dass sie keine Ahnung haben. Sie glauben, was zu wissen, sie wissen nichts. Sie sind blind, sie sind nackt, sind bloß. Aber von sich sagen sie, ach, wir haben alles. Wir wissen alles. Sag dieser Volksrechtgemeinde, dass sie umkehren muss, dass sie den Maßstab der Heiligkeit Gottes neu zulassen muss, damit sie nicht draußen steht, sondern auch reinkommen kann. Dass ihre Blindheit aufgehoben wird und sie sehend wird mit den Augen Gottes im Heiligen Geist. Nur drei Leute im Neuen Testament haben Jesus nach seiner Himmelfahrt sehen können. So wird es uns beschrieben. Einmal war es der Stephanus, als er gesteinigt wurde, als er Jesus bezeugte. Und da sah er den Himmel offen und bezeugte, ich sehe Jesus zur Rechten des Vaters. Und auch der Apostel Paulus, als er in Jerusalem sich vor den frommen Leuten rechtfertigte, warum er diesen Weg geht und diese Verkündigung des Evangeliums vornimmt, sagte er, als ich im Tempel zu Jerusalem war, da sah ich den Herrn und er hat mir Mitteilung gemacht über den Weg, den ich gehen soll. Und dann Johannes, er sah den Herrn. Noch ein Hinweis auf die kurze Beschreibung, was er dort in der Herrlichkeit des Herrn sah, die doch von allen Gläubigen neu im Herzen zugelassen werden soll. Er sah Jesus in einem langen Gewand, das heißt doch in einer großen Erhabenheit. Und ein langes Gewand bedeutet Ruhe von der Arbeit. Es ist alles vollbracht. Einen goldenen Gürtel um dieses Gewand, das bedeutet nur in ihm ist die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, die vor Gott gilt. Seine Gerechtigkeit brauchen wir. Sein Haar und sein Haupt war weiß wie der Schnee. Und das ist ein Symbol für die absolute Weisheit Gottes. Wie es Paulus im Korintherbrief auch schrieb, Jesus ist uns zur Weisheit gemacht. Und Jakobus sagt, wem Weisheit mangelt, ja, der bitte den Oberbürgermeister. Nein, der bitte Gott. Da ist die Weisheit. Und da kriegt er sie auch. Weißes Haar, weißes Haupt. Dann können wir uns persönlich immer wieder fragen, auch in unserer Zeit, wo suchen wir Weisheit? Bei wem suchen wir Weisheit? Seine Augen waren wie Feuerflammen. Das bedeutet doch, dass sein Blick alles in meinem Leben durchdringt. Alles. Er sieht alles, wie es im Hebräerbrief heißt, dass sein Wort schärfer als ein zweischneidiges Schwert ist. Es dringt durch, bis dass es scheide Seele und Geist, Mark und Bein, und vor seinen Augen ist nichts verborgen. Ein Blick wie Feuerflammen. Ach, wenn wir das doch neu für uns ganz persönlich zuließen und diese Ehrfurcht vor diesem heiligen Gott haben, würde er uns viel tiefer in die Geheimnisse des Glaubens einführen. Seine Füße wie glühendes Messing. Ein Symbol dafür, dass allein seine Wege recht und heilig sind, das Ungute verbrennt. Sein Weg bleibt aber. So lesen wir es auch in Offenbarung 15, wo es heißt, Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, Herr. Und wohl dem, im Psalm 128, der auf seinen Wegen geht. Ich persönlich kämpfe sicher auch manchmal mit diesem Problem. Was ist denn sein Weg? Was ist mein Weg? Und dann muss ich beten, Herr, zeige mir deinen Weg. Denn meine Wege führen zu nichts Gutem. Aber deine Wege sind gefestigt, die kann niemand zerstören. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Wenn man die Stimme Gottes hört, verblassen alle anderen Stimmen. Wenn man an einem großen Wasserfall steht, und wir waren mal am Rheinfall von Schaffhausen, und wenn man da so nahe an dem Wasserfall steht, dann rauscht es, dann muss man sich fast anbrüllen, um überhaupt noch gegenseitig ein bisschen was voneinander zu verstehen. Dieses Rauschen, die Rede Gottes steht über allem. Wenn wir diese hören, verblassen alle Stimmen in dieser Welt, auch die Stimmen, die uns schaden wollen. Die werden dann ganz klein. Ja, rede mal, rede mal. Die Stimme Gottes ist das Eigentliche. Wenn wir sie zulassen, wird sie uns bewegen. Seine Rede steht über allem. Über allen Reden. Darum lesen wir ja Gottes Wort jeden Tag, um seine Stimme zu hören, damit wir Abstand gewinnen von den falschen Stimmen in dieser Welt. In seiner Hand, so sah Johannes, hatte er 7 Sterne. Und es wurde erklärt, dass es die 7 Engel der 7 Gemeinden sind. In seiner Hand hat er diese, die Vorgaben für die Gemeinde geben sollen. Sie sind kolossal verpflichtet vor dem lebendigen Gott. Sie stehen in größter Verantwortung. Was gesagt werden soll, so wie Johannes es sagen sollte an die Gemeinden, das sagt er diesen Sternen, die es weitertragen in die Gemeinden. Gottes Maßstab. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges Schwert. Das Wort Gottes, von dem ich schon sagte, dass es schneidet bis in die tiefsten Tiefen und seziert, auseinanderbringt, was heilig und unheilig ist. Und wer sich in diesem Licht sieht, kann nur noch anbeten. Er kann nur noch sagen, o Herr, sei mir gnädig. Wir lesen ja das Beispiel des Herrn Jesus, dass er sagt, da waren 2 Leute, die gingen in den Tempel, Lukas 18. Der eine, der verherrlichte sich selber, ne? Was er alles Gutes kann und gemacht hat. Sein Gottesdienst muss unbedingt anerkannt werden. Und dann hat er noch Gott danken wollen dafür, dass er nicht so schlecht ist wie der andere. Aber da war dann eben dieser Zöllner, sagt Herr Jesus. Der wagte noch nicht mal, den Kopf hochzuheben und sagte nur, Gott, sei mir Sünder gnädig. Das Resultat, der Herr sagt, der geht gerechtfertigt in sein Haus. Der hat erkannt, dass Gott heilig ist und dass man selber gar nichts zu bringen hat, sondern alles, was nötig ist zu einem geheiligten Leben in dieser Zeit, von ihm kommen muss. Und da ist die persönliche Frage auch an unser Leben, wollen wir uns ganz diesem heiligen Gott überlassen? Oder wollen wir ihm Vorschriften machen? Wenn wir uns ihm ganz überlassen, dann tritt auch das ein, das Wort, dass der Herr sagt, ich bin der Erste in deinem Leben, ich bin der Letzte in deinem Leben. Oder wie es Psalm 139 sagt, von allen Seiten umgebe ich dich dann. Ja, das ist uns zu groß, sagt der Psalmist. Das können wir nicht verstehen. Aber das tritt dann ein. Das ist wunderbar. Wer sich selbst verleugnet, der kann Kind Gottes heißen und sich führen lassen von dem Herrn. Jesus Christus will uns in alle Wahrheit leiten. Er möchte uns die ganze Herrlichkeit, die bei ihm ist, schenken. Er möchte uns leiten im Glaubenskampf, den ganz persönlichen, den wir mit anderen gar nicht bereden, den wir aber haben, unsere Probleme mit dem Nächsten. das kann Gott alles lenken und er will es tun. Die Frage ist dann auch, will ich mich heute neu prüfen lassen, wo ich stehe? Will ich neu den Zuspruch hören, ein ganzes Eigentum Jesu zu sein? Bin ich dazu bereit? Ich habe ein Zeugnis noch gelesen, das sage ich noch zum Schluss. Da waren Schwestern unterwegs, die wollten Bibeln verteilen in Arztpraxen, kamen an einem Taxistand vorbei in Schleswig-Holstein und kriegten plötzlich den Impuls ins Herz, dem Taxifahrer, der dort ganz vorne stand, in der Taxenreihe ein Neues Testament zu geben. Das Gespräch ergab, dass er besser Russisch sprach als Deutsch. Und sie hatten tatsächlich auch ein Testament in russischer Sprache dabei und gaben ihm dies. Sie freuten sich einfach, diesem inneren Impuls nachgehen zu können. Als sie schon 30, 40 Meter entfernt waren von diesem Taxistand, rannte plötzlich ihnen ein Mann hinterher, in Leder gekleidet, und hielt sie an und sagt, eben haben sie einem Taxikollegen ein Testament geschenkt in Russisch. Ich möchte auch eins haben. Ich bin in der DDR groß geworden. Ich habe viele Probleme gehabt. War auch mal kurz auf dem Weg des Glaubens, bin aber doch zurückgefallen. Ich möchte die Bibel lesen. Es entspann sich ein Gespräch. Warum, wieso, was ist passiert? Und mitten auf der Straße, und das Gespräch dauerte etwas länger, dieser Taxifahrer ließ 30 Meter oder 40 Meter entfernt sein Taxi mit Schlüssel stecken. Also jeder hätte einsteigen können. Aber ihm war das so wichtig, jetzt Klarheit zu finden. Und dieses Gespräch ergab, dass mitten auf der Straße dieser lederbekleidete Taxifahrer ein Übergabegebet an Jesus Christus gab und sagte, mein Leben soll dir ganz gehören. Und der Bericht sagt uns dann, er ging mit, man kann sich nicht vorstellen, mit welch einer großen Freude er von diesen Frauen wegging ins Taxi. Er war ein neuer Mensch. Er hatte gesagt, jetzt muss mein Leben ganz Gott gehören. Und der Herr hat's gesehen und es leuchtete aus ihm der Glanz der Herrlichkeit. Das möge der Herr uns auch ganz neu schenken. Heilig dem Herrn. Er ist nämlich für uns. Amen.